What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Martin Eggert ist Gründer von Maison Acme und ehemaliger Mitgründer der Agentur David und Martin, die in den letzten Jahren zu den sichtbarsten unabhängigen Playern der deutschen Werbebranche gehörten. Nach der Insolvenz von David und Martin Ende 2025 meldet sich Martin mit seinem neuen Unternehmen zurück. Er arbeitet seit vielen Jahren an der Schnittstelle von Kreativität, Markenführung und Unternehmertum. Eigentlich könnte man noch Gastfreundschaft ergänzen, finde ich. Und hat sich mit Maison Acme das Ziel gesetzt, Agenturgeschäft und kreative Leidenschaft wieder unter einem Dach zu vereinen. Wie viel Agentur davon dann am Ende wirklich in Maison Acme steckt, das diskutieren wir nachher. Was mir total wichtig ist, über das Ende von David und Martin wurde sehr viel gesprochen, diskutiert, gelesen, rauf und runter. Diese Folge soll kein Deep Dive in die Historie sein, sondern mich interessiert vor allem die Frage, was ist daraus entstanden? Was sind die neuen Ideen, Gedanken, die sich Martin gemacht hat? Was lernt man über Wachstum, Verantwortung und Unternehmertum? Und wie baut man eben eine neue Firma? Mit welchem Fokus? Martin, herzlich willkommen bei What's Next Agencies.
Hallo.
Ich freue mich sehr, einen Blick über den Tellerrand und in die Maison gemeinsam mit dir zu werfen. Herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Ich habe ja schon versprochen oder angekündigt, aber du hast mich nicht drum gebeten, sondern es ist meine freie Entscheidung gewesen, dass wir jetzt keinen Deep Dive über die Historie machen, weil ich finde, jeder, der noch nicht den Podcast mit dir und Christoph Weber gehört hat, bei Marketing Mavericks, der sollte das auf jeden Fall tun. Super interessante Folge. Mir war wahnsinnig wichtig, einen Blick nach vorne zu werfen, aber ich finde, um das vorne zu verstehen, muss man trotzdem einmal ganz kurz irgendwie nochmal ein Touchback machen. Wenn du es jetzt so in a nutshell und gleich mit so einer ganz harten Frage startend beantworten müsstest, was würdest du sagen, woran ist David und Martin und die Idee hinter eurem unternehmerischen Engagement letztlich gescheitert, wenn du es so wirklich auf den Punkt bringen müsstest?
Zu hohe Ambitionen. Ich glaube, ich versuche es in drei Punkte zu fassen. Ich fange mal mit zu hohe Ambitionen an, weil ich damit eingestiegen bin. Und nicht, weil es nicht gut ist, ambitioniert zu sein, aber weil wir, glaube ich, unterschätzt haben, was es meint, in andere Städte zu gehen und dort zu reproduzieren, was vielleicht gar nicht reproduzierbar ist. Und unsere Ambition war aber, das geht. Daran sind wir auf jeden Fall gescheitert, weil wir haben das genau nicht geschafft. Das Zweite ist, dass wir zu selten Nein gesagt haben. Das ist ja eine Fähigkeit, die muss man auch erst erlernen und im Zweifel halt auch über Schmerzen, würde ich sagen, haben wir getan, weil wir, glaube ich, ein bisschen auch, ich sag mal so, Frankensteins Monster der Branche waren. Ne? Es gab lange wenig spannende neue Gründungen und dann waren da irgendwie diese Jungs mit einem Drink in der Hand. Wir hatten Spaß dabei, die Branche hatte auch Spaß beim Zuschauen und dann hatte man gemeinsam viel Spaß und wir haben die Welle halt geritten, sie wurde größer, wir haben nicht Nein gesagt und dann sind wir irgendwann im Wash gelandet, wie der Surfer sagen würde. Das ist sozusagen Lehre Nummer zwei, wir hätten öfter Nein sagen müssen, aber gepaart mit Nummer eins, der Ambition wahrscheinlich, haben wir das nicht gut gemacht und Nummer drei, wir haben, das rührt, glaube ich, aus 1 und 2, wenn ich das jetzt so konsolidiere. Wir haben auch nie gelernt, irgendwie auf die Bremse zu drücken. Und das ist so, den würde ich, also 1 und 2 waren, würde ich sagen, Fehler von uns, das haben wir unterschätzt. Beim dritten würde ich behaupten, wer in 1 und 2 war, würde 3 genauso handhaben. Wir haben es zum Beispiel nie gelernt auszustellen. Das klingt jetzt total trivial, aber wenn du 8, 9 Jahre lang wächst von 0 auf 150 Leute, und 8, 9 Jahre lang einstellst, dann ist es nicht so einfach, wenn du auf einmal 20, 30 Leute rausnehmen musst. Dann versuchst du das auf die lange Bank zu schieben und nicht, weil du dich davor verwehrst, sondern weil du glaubst, dass gewisse Pitches vielleicht noch ein gutes Ende haben könnten, dass vermeintliche Versprechungen von Kunden, Kundinnen noch eintreten werden. Und wir hätten viel radikaler an gewissen Stellen Einschneidungen vornehmen müssen, haben die es nicht getan, weil wir es aber nie gelernt haben.
Und weil es natürlich auch ein Stück weit euer Erfolgsprinzip der letzten 10 Jahre war.
Ne? Na, also natürlich auch das, ja.
Bis hin zu der, das bringe ich persönlich mit euch ja auch in Verbindung, also auch eine Großzügigkeit, ne, in der Art der Events, des Umgangs miteinander und so weiter. Und wenn du das immer so gemacht hast und damit Erfolg hattest, dann hast du das ja nicht sozusagen in dir drin, genau die Knöpfe wieder auszuschalten, sondern es ist halt Teil des unternehmerischen Prinzips gewesen, was wahrscheinlich nicht einfach ist.
Ja und nein, also grundsätzlich Großzügigkeit auf jeden Fall. Das ist aber die DNA von David und mir und die finde ich auch gut und die würde ich auch nie wegnehmen wollen, weil ich mein WhatsApp-Status ist, glaube ich, seit 12 Jahren, what goes around, comes around. Mhm. So agiere ich, so denke ich, so lebe ich. Und das würde ich mir nie nehmen wollen. Und ich würde auch behaupten, dass das ein großer Teil auch am Ende der Lichtseiten ist. Ne? Das bedingt sicherlich auch Schatten oder auch negative Erlebnisse, aber im Kern hat das zu sehr viel Erfolg beigetragen. Großzügigkeit oder Events muss man differenzieren, weil das haftet uns oft an und dann kann ich vielleicht einmal mit aufräumen. Wir waren immer sehr großzügig nach innen, das stimmt, und da auch bestimmt oft zu großzügig. Wir sind selbst im letzten Jahr, 2025, waren wir noch mit 110 Leuten, glaube ich, in Leogang Skifahren. Jetzt kann man sagen, seid ihr wahnsinnig, ihr seid wirtschaftlich angeschlagen, ist alles richtig. Aber wenn die Mannschaft sich ein halbes Jahr lang den Arsch aufreißt, dann möchtest du irgendwas zurückgeben. Und weil du zurück zu der These davor glaubst, die Pitches kommen oder das Geschäft kommt, dann rechnest du dir diese 110 Leute Skifahrt, einfach gesagt 110.000 Euro, das kostet bummelig ein Tausender pro Kopf und Wochenende, rechnest du dir das schön. Und das war ein Invest in die Mannschaft. Das wird auch verwechselt mit Events nach draußen, die ich auch heute noch mache, The Gathering. Wir sind ja auch heute Abend dann dort. Da ist kein Geld drin. Das darf man immer nicht vergessen. Das ist komplett bezahlt durch Partner und Sponsoren, weil das immer der Deal ist. Mhm. Ich baue, kuratiere diese Veranstaltung. Wir alle kriegen Zugang zur Community, zum Netzwerk. Ich kümmere mich um das, was ich Unreasonable Hospitality for High Network Individuals nenne. Also toll kuratierte Gästeliste, hoher gastronomischer Anspruch, schönes Licht, schöne Szenerie, schöne Musik, die Temperatur im Raum stimmt, all diese Themen. Und weil viele andere das vielleicht auch gerne wollen, aber nicht können, bezahlen die Party. Das heißt, all diese Events, die ich da mache, da ist gar kein Geld drin. Das ist schon, deswegen muss man es mal ein bisschen differenzieren. Es ist nicht so, dass wir durch sowas irgendwie in Schieflage geraten sind, sondern durch, wie vorher gesagt, Ambition, Wachstum und zu wenig Nein sagen.
Dann nochmal der eine Punkt, aber das ist ja spannend, wenn man, und das ist ja eigentlich schön, als unabhängige Agentur eine extrem starke Kultur hat. Mhm. Dann ist das, und das steckt ja so ein bisschen auch hinter deiner Erkenntnis, dieses, wie sehr bist du in der Lage, eine von den Gründern sehr stark geprägte und auch vorgegebene, am Reißbrett wahrscheinlich nicht entworfene, die Typ seid ihr, die aber so geprägte Kultur, die aus euch herauskam, auf andere Standorte zu transferieren. Weil das ist ja total spannend, ist letztlich für jede Agentur, die wächst und irgendwann neue Standorte eröffnet. Die stehen ja vor einer ähnlichen Fragestellung. Würdest du es kategorisch ausschließen, dass das möglich ist, wenn man eine starke Kreativkultur hat oder eine starke Unternehmenskultur? Oder war es einfach das David und Martin innewohnende Prinzip, was so nicht funktioniert hat?
Das ist eine gute Frage. Ich habe mich gerade zurückgelehnt, falls ich zu leise war. Wer das Video schaut bei Kim, weil jetzt wieder mehr Bewegtbild, der wird das sehen.
Jetzt sitzt er wieder gerade.
Jetzt sitze ich wieder gerade. Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich hier gerade sitzen muss. Wir sind ja hier in der Kinder-Erzieheranstalt?
Kinderbewahranstalt.
Da wäre ich schon hingekommen. Zu deiner Frage. Einsteigend hat einer meiner ersten Mentoren in dieser Branche war Stefan Kolle. Und Stefan hat zu mir gesagt, also Gott hab ihn selig, Stefan hat zu mir gesagt, du brauchst keinen zweiten Standort in Deutschland. Kolle Rebbe hat nie einen gemacht, weil du kannst bei jedem Kunden am gleichen Tag innerhalb weniger Stunden sein. Schnitt ein paar Jahre später würde ich sagen, er hat recht. Warum? Weil, und ich glaube, Kolle Rebbe war ein kulturell sehr auch spezieller Laden auf seine ganz eigene Art und nicht zu vergleichen. Wir waren viel lauter, viel präsenter. Und das eine ist nicht besser, das andere ist nicht schlechter. Warum geht's nicht? Aber er hat recht, weil wenn du, finde ich, Inhaber geführt bist, wenn du nah dran sein möchtest an den Menschen, wenn du ein gewisses Wertesystem versuchst zu leben, zu etablieren und durchzusteuern, und das wird halt auch am Ende, driften wir direkt ab in so eine New Work-Debatte, aber das wird auch.
Ich habe lange nichts mehr über New Work gelesen.
Naja, von daher ist doch. Wird natürlich auch am Ende an Kaffeemaschinen gelebt, das Miteinander und Kultur. Und wir waren da sicherlich auch ein sehr spezieller Laden in München. Und bestimmt auch geprägt durch David und mich, durch unsere Nähe zur Gastronomie, der Raum, die Bar, das Miteinander, die Skifreizeiten. Und wir haben dann am Ende aus der Ambition und einer damit einhergehenden Opportunität heraus. Es gab die Nachfrage aus Hamburg und Berlin seitens Kunden, seitens Talent, ob wir nicht in diese Städte gehen wollen. Und wir sind der Opportunität erlegen, weil die Ambition so hoch war und wir nicht gut Nein sagen konnten und haben das gemacht. Und dann haben wir aber gemerkt, jetzt haben wir, das sind alles in ihrem Fach sicherlich gute Leute, aber Menschen geholt, die 20 Jahre Networks sozialisiert worden oder vielleicht das kleinste noch Kolle Rebbe, aber ist ja auch jetzt ein Laden, der nicht mehr 70, 80 Mann David und Martin München war. Und Das ist das eine. Und das andere ist, wenn du ein hohes unternehmerisches Mindset versuchst, an andere managergeführte Standorte zu reproduzieren, glaube ich, wird das immer scheitern, wäre meine These. Außer du hast ein Produkt, was ultra, wie schreibe ich das, wenig Individualität und Persönlichkeit braucht. Und jetzt ist unsere Branche, unser Produkt einfach auch total People's Business. Und wir haben es halt nicht geschafft, den Werf, den wir in München hatten, diese Kombination aus harter Arbeit und Savoir-Vivre, wir haben es nicht geschafft, das an anderen Standorten zu reproduzieren. Und wir haben es nicht geschafft, an anderen Standorten die richtigen, die Positionen so richtig zu besetzen, dass dort Unternehmertum gelebt wurde, sondern, und das liegt in der Natur der Sache, wir haben ganz tolle, wirklich auch fachlich tolle Leute, auch menschlich tolle Leute geheiert, die aber vorher, und das kann man ihnen gar nicht verübeln, ja, wenn du 20 Jahre lang in einem Network oder einer großen Agentur bist, in fertigen Systemen, mit fertigen Schablonen arbeitest und auf einmal bist du an einem Standort, du musst das Büro aussuchen, die Wandfarbe bestimmen, die Tische aussuchen, wie sieht der Urlaubsantrag aus? Na klar hatten wir für manche Sachen Vorlagen, aber wir haben das schon auch gesagt, wir machen euch zu Unternehmern und Unternehmerinnen und wir wollen, dass ihr Dinge selber bestimmt. Aber wenn man das nie musste und nie gelernt hat, dann da waren wir irgendwie nicht vom Glück geküsst an der Stelle und haben das nie so richtig installiert bekommen, dieses unternehmerische Gehen an einen Standort. Und dann hast du versucht, aus 500, 600 Kilometern von München nach Hamburg, von München nach Berlin irgendwie reinzugreifen. Das funktioniert aber auch nicht so richtig und das wollen die Leute auch nicht, zu Recht auch im Übrigen. Du selber hast aber auch nicht den Durchgriff, priorisierst wieder deinen Hauptstandort München. Und um deine Frage zu beantworten, ich glaube, wenn man ein so spitz emotional positioniertes Produkt, eine Agentur als Produkt betrachtet hat, wie wir es waren, kann ich es keinem empfehlen. Wenn man ein total auf replizierbares, systemisches Arbeiten, Development-Tickets schreiben, dann ist das auch scheißegal, wie Leute wohnen. Ohne euch jetzt kennen wir uns schon ein paar Jahre, aber ohne jetzt euch als Agentur irgendwie besonders gut zu kennen, nach den ersten, ich bin heute das erste Mal hier im Gebäude, den ersten Eindrücken zu schildern, auch nicht reproduzierbar in eine andere Stadt, würde man sich wahrscheinlich schwer mit tun. Vielleicht kleine Enklaven mal für einen Kunden, wir haben ja wirklich probiert, David Martin Berlin, David Martin Hamburg, ne? Und das hat nicht geklappt, weil, und dann auch Schluss damit, dann Kunden und auch Talent von außen ein Bild im Kopf hatte. München, Bar, Whisky Sour, linker Hand, Skifahren, rechte, dazwischen wie coole Kreation. So ein bisschen Business Punk, früher Work Hard, Play Hard. Das, so war das halt. Das ist jetzt heute noch angemessen, ist noch nicht, aber so war das. Und es hat Spaß gemacht, es hat erfolgreich gewirkt viele Jahre. Und dann wählen ja Leute diese Agentur Mark und dann kommen sie aber in Berlin oder Hamburg an und das ist aber eher wie Network geführt. Und dann haben, also ich weiß noch, dann wurde ich gefragt von Kunden, das fühlt sich ja hier an wie bei DDB. Aber wir haben doch gedacht, wir kriegen David und Martin. Oh.
Ja, ja,
dann habe ich nicht selten auch Kunden, die über Hamburg, Berlin dann am Ende nach München lotsen müssen, weil das eigentlich deren Erwartungshaltung war. Das ist ja aber auch nicht schön. Jetzt nimmst du im Standort einen Kunden wieder weg. Also ist ja auch nicht die Idee, wofür wir angetreten sind. Und das, aber wir haben es nicht hinbekommen, kann ich, und das ist so das Beste, wie ich es beschreiben kann. Und wenn andere das besser schaffen, dann ist das toll. Wir haben es nicht geschafft.
Du hast ja auch gesagt, ne, so sympathisch, ihr habt die Welle geritten, ne, und habt eben gesagt, irgendwie von 70 in München dann auf 150. Und ich weiß noch, wir haben uns vor ein paar Jahren auch getroffen und das ist ja auch ein offenes Geheimnis. Du hast ja auch gesagt, irgendwie, ja klar bin ich interessiert, mit Leuten zu sprechen, die uns ein Angebot machen, die vielleicht die Agentur kaufen wollen. Und das war ja auch lange vor der Meldung und dem Insolvenzantrag, sondern ein ganz grundsätzliches Szenario, was du durchaus in Betracht gezogen hast. War das für dich, weil es einfach reizvoll war, zu sagen, ich kann das von null auf so groß machen, dass ich es danach verkaufe? Und dir war aber klar, ich mache danach wieder irgendwas, also so geborener Unternehmer, sodass du dann vielleicht auch nicht so sehr daran hingst, dass du gesagt hast, ich muss das Baby zu Ende bringen, bis ich irgendwie in Pension gehe?
Also zum einen, ich war nie getrieben von Geld, bin es auch heute nicht. Deswegen war jetzt nie das hehre Ziel, einen krassen Exit hinzulegen. Es gab immer mal Anfragen, wir haben es aber auch nie forciert. Aber ich habe auch immer gesagt, ja klar, ich höre mir alles an. Erstmal, weil ich finde auch, es ist dumm, sich nicht alles anzuhören. Dann kann man ja entscheiden, ob man es macht oder nicht macht. Mhm. Es gab Angebote, die haben wir abgelehnt. Jetzt kann man sagen, oh, hätten wir vielleicht machen sollen. Es gab ja zu dem Zeitpunkt auch immer Gründe, warum wir es nicht gemacht haben. Ja. gräme ich mich heute deshalb? Nein. Mhm. Aber ich bin auch generell nicht der Typ, der in den Rückspiegel schaut. Das ist jetzt auch abgeschlossen. Ich finde, dass es zu dem Zeitpunkt immer sich richtig angefühlt hat, weiterzumachen. Es hat Spaß gemacht, die Dynamik war gut. Wir haben Pitches gewonnen, tolles Talent wollte mit uns arbeiten. Wir fanden es reizvoll, in anderen Städten Büros aufzubauen. Das war weit weg von abgeschlossen. Jetzt haben wir im wahrsten Sinne des Wortes abgeschlossen. Wenn auch eher mit dem Schlüssel als das Kapitel, beides vielleicht. Aber zu dem Zeitpunkt war es okay, das weiterzumachen. Und ja, manche meinten dann, ja, hättest du mal das und das. Ein paar Freunde, die davon wissen. Ja, haben wir nicht. Es ist so, ja, hätte ich mal Lotto gespielt. Ja, und auch nur zwischen, das darf man auch noch nicht unterschätzen, zwischen jemand klopft an und einem 6, 9, 12 Monate Due Diligence Prozess und am Ende einer Unterschrift und das Geld ist auf dem Konto, ist auch ein sehr langer Weg. Wir sind nie so weit eingestiegen, weil wir immer für uns schon kategorisch gesagt haben, und das zeichnet dann auch, glaube ich, oder unterstreicht, dass Geld nie der Treiber war. Wir sind nie in Gespräche reingegangen, weil wir hatten Spaß an dem, was wir tun. Dann haben wir zwar irgendwann die Kontrolle verloren, dann hat es auch ehrlicherweise deutlich weniger Spaß gemacht. Aber ich finde es total legitim, einfach das weiterzumachen. Und das ist für mich jetzt, ich bin dankbar für diese 10,5 Jahre, nicht fast, sondern ich bin dankbar, weil es halt heute, wie ich hier sitze, Teil meiner unternehmerischen Genese ist und meiner Reise. Und ich habe, ja, können wir den Laden zugemacht. Ja, aber ich habe auch einen Laden auf 150 Leute und über 20 Millionen Euro Umsatz gebaut.
Ja, und unfassbar viel Erfahrung gesammelt auf dem Weg und persönlich.
Darauf will ich hinaus.
Ich glaube auch eine persönliche Reife, ja, letztlich auch darüber. Ich habe auch am Anfang gerade, nur als ich die Interviews las, und die habe ich gesagt, ey, der Martin ist fast demütig, ne? Weil vorher war dir natürlich so Werbe-Rock'n'Roll. Und da habe ich dich sehr sortiert irgendwie wahrgenommen und auch irgendwie mit einer wirklich auch nüchternen Betrachtung. Und ich finde irgendwie, dass das unternehmerisch ja am Ende auch eine krasse Lernkurve ist. Also
ich habe
trotzdem wirst du wahrscheinlich auch grand terrible sein auf ganz anderen Ebenen im positiven Sinne, aber gewisse Dinge wirst du nicht wieder machen. Und das ist ja wie bei jedem von uns. Wie viele Fehler haben wir alle gemacht oder Dinge, die passiert sind, die wir im Nachhinein gerne irgendwie uns erspart hätten. Aber danach weißt du was du vorher nicht wusstest. Und das kann dir auch keiner erzählen.
Zweierlei. Also mehr gelernt in den letzten 12 Monaten als in den letzten 10,5 Jahren davor, weil die Intensität, die Schlagzahl, der Druck, die Abhängigkeit, das wünscht man erstmal keinem. Ich bin aber total dankbar heute dafür, dass ich diese Erfahrung habe machen dürfen, weil sie hat mich nicht dümmer gemacht. Das andere ist Rock'n'Roll. Ich glaube, ich war früher nicht anders, als ich es heute bin. Wie gesagt, ich bin älter geworden. Ich habe David Martin gegründet mit 30. Ein junger Bengel, der gerade vom Party machen kam, so in etwa. Jetzt bin ich heute 41, habe mit 30 gegründet, habe mit 40 zugemacht, auch genauso eine Dekade und ein Viertel meines Lebens, das ist schon ein sehr prägender Zeitraum. Und dass wir laut waren, am Ende, wenn man zurückschaut, da haben zwei Jungs angefangen, die Spaß in der Sache hatten und die gerne in Bars waren. Dann kamen irgendwie Jobs, man fand aber Bars immer noch cool und dann haben wir gemerkt, hey krass, die Leute geben uns auch die Jobs, weil wir eben die unkonventionellen sind, die einen Drink in der Hand haben und das alles nicht ganz so ernst nehmen. Das meine ich ja, Frankensteins Monster, was ich eingangs sagte. Die Branche hat das ja auch geschaffen, weil sehr viel glatt geschliffen ist.
Die haben sich danach gesehen, dass endlich mal wieder was los ist.
Genau. Oder? Und wir haben wiederum erkannt, ja gut,
dann, hey, mega,
dann bedienen wir das halt. Und klar schmuggelt man dann unterm Mantel irgendwie 8 Flaschen Wein mit in die Effigala und wird dafür gerügt, auch wenn 10 andere noch mittrinken, weil alle wissen, der Eggert war's. Ja, aber wir hatten einen schönen Abend, es hat Spaß gemacht und so be it, ist auch natürlich auch Teil der Geschichte. Aber ja, A, hat Spaß gemacht in dem Moment und B, man wollte das ja auch so. Und darauf, wir haben ja auch genau über diese Mechanik ja auch Etats bekommen und Talent bekommen, weil wir anders waren. Stichwort anders sein. Ich saß letzte Woche nach dem Horizont-Kongress mit Mathis Schrader zusammen. Wir waren Mittagessen. Und wir haben uns über Networks und Käufe, Verkäufe unterhalten. Und Mathis hat so einen ganz schlauen Satz gesagt. Das ist so ein typischer Netzwerkreflex. We want them because they are different. And now when we got them, we don't want them because they are different. Und ich glaube, die Branche fand das ja gut, dass sie anders waren.
Ja.
Und hätte man ins Einverleib, hätte man es auch glatt geschliffen. Ja. Oder also wir hätten es so lange gemacht, bis irgendwer den anderen vor die Tür gesetzt hätte.
Hast du total recht.
Ja, ja, total.
Gut, pass auf. Cut. Ich habe ja versprochen, dass wir nicht die ganze Folge sozusagen dem Ende und den unternehmerischen Learnings widmen. Ich fand es aber trotzdem interessant und gut, dass wir es nochmal gestriffen haben. Total interessant ist jetzt Maison Acme. Jetzt ist es ja so, als du bei Christoph im Podcast warst, wart ihr ja gerade erst wirklich ganz frisch ein paar Wochen unterwegs. Das habe ich kürzlich in der Mail von dir gelesen. Jetzt sind es schon 6 Monate, also ein halbes Jahr neues Unternehmertum.
Gestern beim Notar gesessen, vor 6 Monaten.
Ja, Wahnsinn.
9.12.
Erzähl mal ein bisschen, weil also das eine ist ja, man hat 10 Jahre eine, zumindest in den meisten, die meiste Zeit über eine richtig gute Zeit gehabt, hat ein Agenturmodell, ein Geschäftsmodell dahinter gehabt, irgendwie eine Positionierung, eine Reputation. Und plötzlich ist ja die Aufgabe, sich selbst zumindest unternehmerisch ein Stück weit neu zu erfinden und wieder was Eigenes zu schaffen. Klar hast du ein Team mitgenommen, aber diesmal auch alleine als Gründer. Wie hast du gesagt, also was baust du? Baust du etwas nach, was früher da war und funktioniert hat, gepaart mit deinen Learnings, oder hast du etwas völlig Neues geschaffen?
Schafft man heutzutage noch etwas wirklich Neues?
Tja. Ich habe heute Morgen gelernt, das nennt sich transformationale Kreativität, ist aber ein ziemlich hehres Ziel auf jeden Fall.
Und ja.
Wenn du den Heiligen Gral gefunden hast, sag mir Bescheid.
Also etwas Neues geschaffen, weiß ich nicht. Wie kam es dazu? Ende November war klar, ich kriege die große Lösung nicht gebaut. Ganz der kurze Wrap-up, aber der ist wichtig dafür. Nach einem halben Jahr Stress, Druck, Insolvenzverfahren, Anwalts-, Investorengesprächen, habe ich Ende November, 30. wird es gewesen sein, gemerkt, ich kriege das nicht hin. Punkt. Zu komplex. Mhm. Dann habe ich zu David gesagt, am 1., dann einen Tag später, ich krieg's nicht hin, 1. Dezember. Und wir haben jetzt 15 Tage Zeit, wenn keine große Lösung geht, um kleine Lösungen zu bauen. Was meint das? Möglichst viele Leute in Lohn und Brot behalten und alle Kunden betreut wissen. So. Und dann war das die Mission vom 1. Dezember bis zum 15. Dezember. Weil am 15. Dezember war der D-Day seitens des Insolvenzverwalters und die Aussage war ganz klar, End of Business, habe ich einen Kapitalnachweis über mindestens 1,5 Millionen Euro oder ich kündige am 16. allen Leuten. Und dann habe ich nach vorne geguckt, Dominoeffekt, okay, 15. abends, ich habe es nicht. 16. Kündigung, 17. alle krankgeschrieben, 18. alle Kunden offline unbetreut, über Weihnachten. Das mag bei manchen nicht so tragisch sein. Dann habe ich auch so einen Kunden wie Giuseppe, Cupra, geguckt. Digitales Ökosystem. Der ist halt ein halbes Jahr offline. Und das wollte ich vermeiden. Und dann habe ich gesagt, ich baue jetzt kleine Lösungen. Und habe mir erst den größten Klumpen angeschaut, Cupra. Und habe dann im Dreieck, oder eigentlich war es ein Viereck, Insolvenzverwalter, Omnicom, Cupra und ich einen Deal gemacht, dass das komplette Team per Asset-Deal an die Omnicom verkauft wurde. Und dann war der eine Klumpen weg. Und das war so 7., 8., 9. Januar. Ich glaube, am 8. war ich dann in Frankfurt abends mit Omnicom und Giuseppe noch zusammengesessen.
Weil ihr euch die, also für die Zuhörenden vielleicht, weil ihr euch den Kunden letztlich geteilt habt. Also weil unterschiedliche Facetten,
genau,
und Schwerpunkte auf dem Etat von anderen Playern betreut.
Korrekt. Ja. Omnicom ist bereits die im Endeffekt tragende Säule, natürlich im VW-Konzern, insbesondere bei Seat Cupra. Die ganze Klassik liegt dort. Bei uns lag der Digitalpart, die Teams kannten sich. Alle haben mit allen gearbeitet, alle und alle mochten einander. Björn Bremer und ich, das weiß man, sind befreundet. Giuseppe und ich sind befreundet. Die sind, also das war so, lass uns jetzt was bauen, was ganz vielen Leuten hilft. Und dann haben wir das innerhalb von einer Woche gebaut. Und dann war danach der Moment, okay, was passiert jetzt mit dem Rest? Und dann wurden noch Leute individuell vermittelt. Ein paar hatten sich auch schon was anderes gesucht.
Und es waren auch nicht alle Kunden abgesprungen zu dem Zeitpunkt.
Nein,
die dann ja gesagt,
nee, es waren eigentlich
jetzt unsere
fast alle noch da. Also es war bei ein paar Kunden, die ING hat da schon gesagt, sie werden pitchen. Mhm. Und wir haben gesagt, wir machen nicht wieder mit. So, und insofern, ein paar Sachen waren eh schon auch am Rausfaden, was auch nachvollziehbar ist, denn der Dienstleister in der Krise ist und du brauchst irgendwie auch Konstanz und Prozesssicherheit, absolut legitim. Und dann gab es halt die Situation selber, auch was macht man? Also habe ich mir auch die Frage gestellt. Und David hat sich die Frage auch gestellt. Und für mich war dann irgendwie eher, ich habe mich jetzt nicht im Angestelltenverhältnis gesehen. Ich wollte gerne irgendwie nochmal neu gründen. Und dann habe ich ein Stück weit geguckt, mache ich das nochmal in der Werbung? Jetzt hatte ich aber auch nicht groß Zeit nachzudenken, weil dieses Wir hatten jetzt den 7.8. irgendwie. Ich hatte bis zum 15. Dann war ich am 9. sehr spontan beim Notar und habe erstmal mit dieser Kaskadengründung irgendwie die Gesellschaften gebaut. Bin dann los zu Team und bin los zu Kunden, so Henne-Ei-mäßig. Ich würde hier was neu bauen. Und insofern könnte man sagen, im Kern ist es wieder eine Werbeagentur. Gleichzeitig baue ich schon was anders. Ich habe es sicherlich mehr auf mich zugeschnitten. Was meine ich damit? Ich bin primär Unternehmer und ich mag es, Leute zusammenzubringen und bei Projekten involviert zu sein. Ich habe nicht den Anspruch, alles allein machen zu wollen oder zu müssen. Da ist sehr viel Teamgedanke dabei. Das fühlt sich dann auch in die Gatherings herein, in diese Netzwerkpflege. Zum einen und zum anderen, weil ich mich mal schwer getan, wenn mich immer als Werber bezeichnet hat, weil ich halte mich gar nicht für so einen Werber im klassischen Sinne. Ich habe es nie gelernt. Sie hat
Reklame gesagt, dieses coole, genau. Olle Wort, das genau. Mochte ich
sehr. Ja, weil ich mochte auch die, sag ich mal, das anders irgendwie zu bedienen. Aber ich sehe mich eher als Unternehmer und Unternehmer, Unternehmen, das Unternehmertum kommt ja von etwas Unternehmen und ich mag einfach Dinge zu unternehmen. Und wenn du dann in den Namen reinschaust, Acme, a company making everything, ist so der, in der E-Mail hatte ich es auch drinstehen, ist auch so der für mich angelegte Pivot eigentlich. Und alles zu können und zu dürfen, aber nichts zu müssen, weil natürlich ist das Kernprodukt ist Kreativität und Kreativität ist eine, wie die Branche seit Jahren debattiert immer darüber, was es meint, Kreativität, um Business-Probleme zu lösen, um Businesses zu helfen, um Business zu schaffen, aber immer nur für andere. Ein paar haben es mal gemacht. Kolle Rebbe mit Coryphe zum Beispiel. Ne? Kolle Rebbe
warum nicht so wahnsinnig erfolgreich?
Nee, aber die haben trotzdem irgendwie diese Ambition gehabt, die zu machen. Und ich mag das. Und ob das erfolgreich ist, am Ende muss es die Miete bezahlen. So, ne? Wie gesagt, ich bin nicht so getrieben von Geld. Ich brauche keinen großen Exit. Ich möchte Spaß in der Sache haben. Ich möchte mit tollen Leuten tolles Zeug machen. Und ich wollte eine Plattform bauen, die mir das auch ermöglicht und mich nicht monokulturell in irgendwo zwischen Kunde und Briefing festklammert. Mhm. Und das ist im Endeffekt entstanden. Aber der Nukleus und das, was die Miete zahlt und die Gehälter zahlt, ist schon Werbebusiness, ne? Reklame weiterhin. Mhm. Und da allerdings, und auch das ist eigentlich der vorherigen Explosion zum 31.12. im positivsten Sinne geschuldet. Du würdest ja heute, ihr seid 100?
120.
120 Leute. Mhm. Würdest du ja nicht mehr umbauen. Mhm. Unmöglich, diesen Laden.
Bauen die ganze Zeit um.
Ja, aber ja. In so ein Radikal umzubauen, weil es gar nicht mehr geht, so transformatorisch. Mhm. Und ich hatte natürlich jetzt auch die Möglichkeit zu sagen, gut, ich erfinde zumindest für mich und wie ich glaube, Agentur heute bauen zu wollen, nochmal das Thema Agentur neu, als Keimzelle innerhalb der Maison. Und zwar wie? Wir haben genau drei Jobprofile. Wir haben Strategie, wir haben Beratung und Kreation. Mhm. Wir haben eigentlich das, wo Werbeagenturen vor 20 Jahren aufgehört haben, weil sie dann Digitale und Social und Developer und was nicht alles irgendwie eingestellt haben. Weil ich mir gesagt habe, was wird es immer brauchen in Zeiten dieser ganzen Automatisierungs-KI, Offshore, Nearshore, was auch immer Debatte? An gewissen Stellen weiter der Faktor Mensch, nämlich brillante Strategen, tolle Kreative und zuverlässige Menschen der Beratung. Und das sind so die drei Bereiche, wo ich sage, da kannst du noch so viel mit der Maschine machen. Das sind Tools, die wir nutzen. Aber irgendjemand muss am Ende trotzdem den Menschen und den Raum lesen. Irgendwer muss mit einem guten Bauchgefühl den Insight schreiben und irgendwer muss in der Kreation kuratieren. Und das sind genau die drei Jobprofile, die wir jetzt im neuen Laden haben. Und dadurch verschiebt sich automatisch auch der Job, den wir machen. Wir sind ein bisschen mehr Richtung Strategie gerutscht, leicht. Im Kern wollen wir eigentlich hauptsächlich Markenführung machen und ich würde sagen Upper Funnel bis Mid Funnel und dann brechen wir ab, weil wir dafür gar nicht mehr die Leute haben. Bei David Martin haben wir ja digitales Ökosystem für Seat Cupra gemacht. K-Konfigurator, Retargeting, Pixel, Newsletter, CRM. Könnten die gar nicht, würden die gar nicht annehmen, den Job. Jetzt kommt da aber an der Stelle und alle sagen es so, Netzwerk, virtuelle Agentur. Ich glaube, an der Stelle wäre ich trotz, sag ich mal, all der Niederlagen des letzten Jahres, wäre ich selbstbewusst, ich habe ein sehr tolles Netzwerk. Dankbarerweise. Mhm. Ein sehr tolles Netzwerk. Habe ich auch viel für getan und viel investiert. Und das hilft natürlich, wenn du Leistungsversprechen machst, wie wir können euch trotzdem weiter betreuen nach hinten, weil wir machen es nicht mehr selber. Weil das wenn Freelancer sich zusammentun und sagen, wir sind jetzt ein Freelancer-Kollektiv und wir haben ein tolles Netzwerk, ist was anderes. Der Kunde braucht trotzdem eine gewisse kritische Masse an Agentur. Das ist in der Regel immer so 20 Leute aufwärts, damit er weiß, die Agentur kann mit Urlauben handeln, kann mit Krankheiten handeln, wenn Leute ausfallen, stürzt aber nicht ein. Und ich glaube, diese 20 bis 25 Leute, das ist so die kritische Masse, die brauchst du, um auch die Prozesssicherheit für die meisten Kunden zu demonstrieren. Nicht mehr für den 5-Millionen-Euro-Etat. Den möchte ich auch ehrlicherweise gar nicht mehr machen.
Und ist das vor allem ein projektbasiertes Geschäft, was ihr dann macht, mit der zumindest jetzigen Anzahl an Leuten, bis ihr die kritische Masse erreicht habt?
Aktuell durchmischt es sich. Wir haben Gerold Steiner noch mitgenommen, das Retainer-Kunde und auch ein paar andere Retainer-Kunden. Aber Gerold Steiner als Beispiel, auch durchmischt es sich und aktuell wird rausgehen mit dem Sommer. Das ist uns aber seit Anfang des Jahres klar, weil durch den CMO-Wechsel, also ich glaube, damit ist schon alles gesagt. Und dann wurde mir in Woche 1 gesagt, ich kenne euch nicht, ich gucke mir jetzt andere Agenturen an. Das ist auch okay, das ist der Job. Das habe ich jetzt auch nichts, was mich jetzt stört. Finde ich das toll? Nein, aber ich weiß ja, wie die Branche funktioniert. Und wir betreuen aber Gerold Steiner noch bis zum 31.07. aktiv. Das heißt aber, da weiß ich, die gehen dann raus. Auf der anderen Seite faden gerade Businesses rein. Wir haben Etats gewonnen, kleine wie größere. Ich kann jetzt leider hier nicht drüber reden, weil wir einfach erst mit der Arbeit drüber reden wollen sollen. Und da passiert gerade, und das finde ich ganz spannend, so eine Art Dialyse. Alte Kunden, Marken gehen raus, neue Kundenmarken gehen rein, ein paar bleiben. Und das ist aber auch wichtig, weil das was anderes ist, wenn wir uns die Kunden ausgesucht haben und die Kunden sich uns ausgesucht haben, versus wir sind der Rest der Ex-Agentur. Es ist schon was anderes, muss man sagen.
Du hast ja über deine eigene Entwicklung auch über die letzten 10 Jahre gesprochen. Suchen die Kunden, die heute zur Tür reinkommen bei Maison Acme, den alten Martin Eggert mit dem, wie hast du das vorhin so, Drink rechts in der Hand, irgendwie Skifahren und dies, das? Also wie sehr musst du auch klarstellen, was sie jetzt zu erwarten haben und dass das anders ist möglicherweise?
Gar nicht, würde ich behaupten, weil viele der Marken, für die wir aktuell arbeiten und für die wir jetzt auch gerade neu anfangen zu arbeiten, entstammen meinem Netzwerk. Das heißt, man kennt mich.
Okay.
Gleichzeitig, die neu dazukommen, kommen oft auch über eine Empfehlung aus dem Netzwerk. Also das Netzwerk ist schon ein krasser Treiber gerade, das merke ich. Also wir haben jede Woche irgendwie gerade 2 Chemistries und irgendwie hier ein Pitch und da ein Projekt und auch für mittlerweile, würde ich sagen, 6, 7 neue Marken seit Jahresbeginn. Also neue Kunden von klein bis mittel, da ist nichts Großes dabei. Aber es ist Geld und Geld stinkt. Ich bin gerade im Neubau, finde ich, darf man auch nicht zu schade sein, sich zu bücken und den Euro aufzuheben.
Ja, absolut.
Und aber die kamen alle aus dem Netzwerk.
Wenn du sagst, ne, ihr macht den Werbepart, weil er die Miete bezahlt. Ne? Und ansonsten ist ja a company making everything auch die Idee zu sagen, ihr entwickelt möglicherweise eigene Produkte, also IP, irgendwie unterschiedliche Themen von Events über alles Mögliche, wie der Name halt sagt. Ist das dann der Teil, der dann eher, ich sag jetzt mal, eine Leidenschaft ist, eine persönliche, oder kann daraus auch ein Geschäftsmodell entstehen? Oder entsteht vielleicht schon eins daraus?
Aktuell nicht. Aktuell machen wir das auch noch nicht. Das ist nur angelegt als die Offenheit, das zu dürfen. Mir waren 2 Sachen beim Namensthema wichtig. Er soll nicht von mir kommen. Also der kam aus dem Team, der Name, und ich wollte nicht drin auftauchen. So, und dann kamen wir irgendwie dorthin und dann fanden wir den aber auch alle gut. Und ich fand ihn aber vor allem gut, weil ich mich persönlich darin wiedergesehen habe. Weil wenn man sich meinen Lebenslauf anschaut, Realschule, Bundeswehr im IT-Bereich, Außendienst Campari, Innendienst Jägermeister Marketing, Heberlein-Maurer PR-Agentur, Heimat-Serber-Agentur, Freelancer, Küchenpraktiker, Partyfotograf. Ich brauche auch irgendwie diese Offenheit und ne Unternehmen, das ist so das. Und das mochte ich an dem Namen dann. Und wohin uns das führt, ob wir irgendwann andere Produkte machen, ob wir einfach vielleicht auch doch nur Reklame machen. Und auch das, man kann das ja auch schon noch darauf sehr gut interpretieren, weil am Ende geht's ja immer mehr um nur noch die Idee und diese Kanalagnostik. Und auch so interpretiert hat der Name schon seine Daseinsberechtigung. Weil wir sagen ja nicht, wir machen nur TV, wir machen nur Plakat oder was auch immer. Also man kann ihn auf klein oder groß lesen, diesen Namen. Aber großen Bild fände ich schön, wenn daraus irgendwann andere Dinge entstehen, aber ohne Druck, weil ich möchte schon gerade erstmal das jetzt hier gerne ordentlich machen.
Ich fand damals, als ihr Presence gegründet habt zusammen mit Lukas, das fand ich ein extrem, ja, eine schöne unternehmerische Idee. Also wirklich, also ich fand es total gut positioniert und ich habe mich dann gefragt, wie viel davon steckt auch in dem Gedanken von Maison Acme? Also dieses, sagt ihr, nee, wir machen halt Reklame, wir machen gute Werbung, weil der Anspruch von Presence damals war ja eben eher zu sagen, wir machen was von der Kultur, für die Kultur, wir machen eine andere Art von Etats und Projekten, die hinten rauspurzeln. Gibt es davon Elemente?
Nee, ich glaube nicht. Also ich habe mir den Gedanken nie gestellt oder die Frage nie gestellt. Ich muss kurz drüber nachdenken, aber aus dem Bauch würde ich sagen, nicht. Das ist wirklich sehr viel, das meinte ich eingangs, Martin, so sehr persönliche Genese. Einfach dieses, wenn man sich meinen Lebenslauf anschaut und jetzt einen, eigentlich ist es eine Hülle, ein Vehikel, was mir erlaubt, viele Dinge zu machen mit einem sehr guten Netzwerk, die irgendwie Spaß machen und hoffentlich auch Geld verdienen. Und Presence war ja schon eher angelegt als, sag ich mal, Feuilleton, Seite 3, Süddeutsche Zeitung. Ne? Kunst, Kultur und auch sehr tolle Handschrift, also weiterhin ja.
Ich glaube, so bin ich drauf gekommen, ne? Unter diesem Prinzip A Company Making Everything. Ich weiß noch damals im Podcast mit Lukas, ne, dass es eben auch darum ging, vielleicht macht man auch mal eigene Projekte mit Künstlern, weil man einfach Lust drauf hat. Ne? Und so ein bisschen aus diesem Lust- und Leidenschaftsprinzip heraus zu sagen, wie du ja auch gesagt hast, also was auch immer dann kommt und so, solange die Miete bezahlt ist und die Gehälter, können wir uns andere Dinge vorstellen, die ja auch wieder die Community befeuern oder dein Netzwerk.
Also das auf jeden Fall und The Gathering ist ja eins dafür und das kann passieren, aber ob das jetzt Künstler sein müssen oder ob das auch eine totale Mainstream-Brand ist, ich glaube, Presence hat da eine gewisse Spitze, die sie auch auszeichnet. Das ist die Ästhetik, das ist das Büro, das ist die Denke des Teams. Ich bin nicht so spitz, würde ich auch nie, für, ich halte mich nicht für besonders cool, vor allem nicht in so einem Zeitgeist-Kontext. Das würde ich nicht von mir behaupten. Ich glaube aber, ich kann diese Coolness bei anderen identifizieren und daraus dann Teams bauen und gemeinsam mit solchen Leuten etwas machen. Ich habe ja auch Presence mitgebaut. Also, und das ist, ich glaube, ich wäre ein guter Kurator, aber ich wäre nicht der, der es macht. So. So ein Club, der sagt, heute leider nicht.
Ja, du, aber das ist ja auch eine Qualität.
Und das macht mir auch Spaß und darum soll es mir auch am Ende gehen. Ich habe total Lust, Dinge zu bauen, anzustoßen. Ich merke das gerade, jetzt bin ich 5 Monate irgendwie da mit dem neuen Laden und ich habe so viel Spaß die letzten Jahre nicht am Arbeiten und gar nicht, weil ich den alten Laden doof fand, aber weil ein 150-Mann-Laden viel Verwaltung ist, ne? Und so verwalten versus gestalten. Und jetzt kann ich wieder gestalten. Und ich möchte gestalten. Das ist das, was ich machen möchte. Wohin das auch mal mündet, ob wir ein Hotel aufmachen, ob wir eine Porzellan-Kollabo mit einem tollen Hersteller machen, ob wir, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und dass ich mich überhaupt nicht entscheiden muss, das ist eigentlich das Schöne daran.
Ja, und wie du sagst, solange die Miete bezahlt ist, ist es ja eigentlich auch...
Genau, und dennoch machen wir ernsthaft seriöse Werbung. So. Das ist ja ein ganz tolles Team, was da mitgekommen ist von der alten Mannschaft. Und wir haben jetzt, wie ich sagte, neue Marken gewonnen, die sich auch uns anvertraut haben. Auch Marken, für die wir bei David Martin gearbeitet haben vorher, die jetzt wieder mit uns sprechen. Also auch alte Kunden, die wieder vielleicht zu Kunden werden.
Ja. Und sag mal, wie ist die Strategie? Pitcht ihr? Weil das ist ja auch ein irres Investment. Ihr habt ja auch... Zuletzt hast du ja damals erzählt, ne, eben auch unfassbar viel gepitcht, weil das immer die Idee war, hey, wir waren super erfolgreich beim Pitch, wir haben tolle Etats gewonnen, jetzt muss das doch einfach so weitergehen. Gleichzeitig wissen wir alle, wenn man richtig ernst zu nehmen pitcht, ist schnell irgendwie ein hoher 5-stelliger mindestens oder 6-stelliger Betrag fällig. Wie macht ihr das gerade jetzt in der aktuellen Größe und ja auch Beweglichkeit, die du erhalten willst?
Im Rahmen unserer Möglichkeiten. Also so. Genau, wir können mit irgendwie am Ende 20 Leuten im System nicht bedienen, was eine 100, 120, 150, 500-Mann-Agentur bedienen kann. Wir haben eine Sache weggestrichen. Wir waren bei David und Martin bereits in den Decks und das war auch, glaube ich, Teil des Zaubers. Ne? Die jungen, wilden Jungs, die aber auch noch hart arbeiten, wo jedes Deck an, überall ist ein Glitch und ein GIF und das schaut alles geil aus. Und das war immer Eye-Candy. Jede Präse war Eye-Candy. Und bei Maison Acme ist es schon auch bewusst so angelegt, dass wir sitzen in einer, der Space ist wie die Galerie, ein bisschen wie hier. Wir haben auch so Kabeltrassen, Rohre, Traversen, Weiß, Glas, sehr, sehr reduziert. Und die Website ist so der Instagram-Auftritt ist so und auch unsere Decks sind so. Die Analogie, die wir uns auferlegt haben, ist nicht mehr auf Teufel komm raus, einen Master in der Kunden-CI zu bauen und sich tot zu künsteln, weil die Kunden ja auch erschlagen werden davon. Und wir machen eher so White Room Gallery Style. Das ist ein weißes Chart und da drauf ist das Layout. Mhm. Oder steht ein Satz. Also totale Reduktion. Und das Spannende ist, wenn du es schaffst, in deinem Pitch-Kreationsprozess den kompletten konzeptionellen Part erstmal nur mit Word zu machen, mhm, und deine Präse hinten eigentlich auch nur ein sehr slickes, fast leeres, asketisches Dokument ist, kannst du relativ viel Fokus auf die Idee aufwenden, weil du dich nicht verkünstelst für interne Aufbereitung oder verkünstelst für externe Aufbereitung. Und dadurch geht das, weil wir einfach diesen ganzen unnötigen Firlefanz und Eye-Candy weggeschnitten haben. Ich sage jetzt unnötig als jemand, der das 10 Jahre gemacht hat. Aber im neuen Modell ist es nicht so angelegt, weil wir es A nicht können, vollkommen richtig, aber B auch nicht mehr wollen, weil es unterm Strich, ich glaube, es hatte damals in unseren Hochjahren seine Daseinsberechtigung, mit so viel Eye-Candy in die Decks zu gehen. Ich glaube nicht, dass das heute noch die Relevanz hat. Ich glaube,
es unterstreicht ja auch eher das Bedürfnis der Marketingverantwortlichen nach Orientierung und Entlastung.
Simplifizierung.
Also es ist ja nicht die nächste Komplexität. Und man muss ja auch selbstkritisch sagen, an uns Agenturbranche adressiert, dass wir ja diese Komplexität auch geholfen haben zu schaffen.
Total.
Also durch den nächsten Begriff. Und dann hieß es nicht mehr irgendwie Markenidee, Markenkern, dann war alles Narrativ und so. Also immer wieder einen neuen Begriff reingeworfen und Dinge geschaffen und den Kunden ja auch ein Stück weit dusselig gequatscht. Also gar nicht in Bezug auf euch, sondern tatsächlich als gesamte Branche.
Sowohl ich
glaube,
auch.
Da tut wieder hat seinen Teil dazu beigetragen, glaube ich. Aber ich glaube auch, Klarheit und Reduktion,
das
zwingt dich ja auch zu einer starken Inhaltlichkeit an der Stelle.
Und also die Präsen bei uns sind weiß. Mhm. Und dann ist da ein Layout. Das, so wie wenn du in der Galerie stehst, hast die Weißwand, da hängt ein Bild. Mhm. Und warum? Weil ich möchte, dass der Kunde auf das Layout schaut, mhm, und nicht auf das Chart drumherum. Und dass er Trenner von Inhalt differenzieren kann und Inhalt von Layout differenzieren kann. Und wenn aber alles aussieht, als wäre es Layout, weiß er nicht mehr, wohin gucken soll. Du verlierst sie irgendwann. Und ich glaube, wir haben das irgendwann überdreht, weil wir die ersten Jahre ganz viel damit gewonnen haben. Dann haben wir irgendwann nicht mehr gewonnen. Dann müssen wir noch mehr davon machen.
Noch mehr Lametta.
Ja, noch mehr Lametta. Ja. Und das war halt zu viel Lametta auf jeden Fall. Und Lametta kostet irgendwann auch Geld.
Ja, das stimmt. Und fängt schnell Feuer. Sag mal, die Maison, also Acme, total verstanden als Idee und eher zu sagen, mal gucken, was in dem Raum, der mir die unternehmerische Freiheit gibt, da stattfinden kann, lasst dir auf euch zukommen. Willst du in dem Haus sozusagen mehrere Bereiche positionieren? Weil ein Haus hat ja Platz für viele Sachen.
Ja, yeah. Als wir im Dezember angefangen haben, darauf rumzudenken und der Name ist ja erst entstanden zwischen dem 23. Dezember und Neujahr. Weil am 23. Dezember, so als Weihnachtsgeschenk, hat der Insolvenzverwalter Medienasset hier gezeichnet. Also ich hatte eigentlich von Anfang Dezember bis 23. Dezember Zeit, alles zu bauen und zu verhandeln. Am 23. wurde unterzeichnet und die Gründung fand mit einem Platzhalternamen, mhm, statt. Dawn. Dawn Studio. Und dann haben wir uns einen Namen überlegt und aus Dawn Studio wurde dann Maison Acme. So. Und da war das noch gar nicht so angelegt. Dann haben wir aber gemerkt, als wir angefangen haben zu arbeiten, als ich auch immer mehr angekommen bin in meinem Neuen, nicht als der Stress. Ich war ja nur Adrenalin ein halbes, mhm, Jahr. Ich bin nur mit Puls 150 durch die Gegend gelaufen und wie ein Tatortreiniger mit dem Kercher das, mhm, Blut weggemacht überall. Und ja, das ist ein sehr martialisches Bild, aber so war es in etwa. Es war nicht schön. Und als ich angefangen habe, durchzuatmen und zu verstehen, okay, das neue Büro ist da, Maison Acme, ja, I can be making everything, das ist die Kreativagentur, die Maison, wie du richtig sagst, hat auch Platz für andere Dinge, dann ist daraus auch immer der Gedanke entstanden, dass die Maison eigentlich eher so ein physischer, aber auf einer metaphysischen Ebene so der Ort ist, in dem Dinge passieren und wie so ein Hub letzten Endes ist, oder eine Plattform, nimm es Plattform am ehesten, eine Plattform sein kann und soll. Und jetzt haben wir mit Maison Acme gestartet, werden aber sukzessive dort immer mehr nur noch über Acme sprechen, weil die Maison der Ort ist, in dem Acme wirkt. Und die Maison wird zum 1.7. auch ein kleines Geschwisterkind kriegen, nämlich Dawn. Ich habe es vorhin schon eben gerade schon gesagt, Dawn ist ein sehr persönliches Überbleibsel aus der Neugründung. Dawn steht im Englischen für den Sonnenaufgang, für die Morgenröte. Und es gibt in der Nolan-Trilogie von The Dark Knight eine sehr schöne Szene, wo Harvey Dent, der Staatsanwalt, vorne steht und sagt, "The night is always the darkest just before the dawn." Und das hat in etwa mein letztes Jahr beschrieben.
Das stimmt.
Und deswegen war ich am 19. Wie muss das heißen? Der Notar soll immer sein tragen. Ich so, Dawn. Ja. Dawn. Okay, let's go. Und innerhalb der Maison gibt es aktuell Acme, ab 1.7. auch Dawn. Was macht Dawn? Und wenn man sich auch den Tagesablauf anschaut, als erstes beginnend Strategie. Und auch nur Strategie. Eigentlich alles vor dem Creative Brief. Alles bevor eine Agentur wie ihr oder Acme ins Bild kommt, wird Dawn machen. Positionierung, Repositionierung von Marken, aber eher auf das Unternehmen blickend. Wir reden über Share- und Stakeholder-Management, über Tiefeninterviews, über Anfassen an der DNA des Unternehmens, wohin entwickelt sich vielleicht das Geschäftsmodell. Und wenn das dann steht, du hast die Brand Identity, dann kannst du einen Creative Brief schreiben und dann kommt Acme oder keine Ska wegen mir. Hauptsache irgendjemand von uns in Labor geführt. Und das ist sozusagen Dawn. Am 1.7. geht's los. Wir routen da jetzt gerade erste kleine Projekte langsam rein und freuen uns da drauf. Und dann hast du Acme, Dawn und wer weiß, ob da vielleicht noch irgendwas kommt. Aber, das ist schon wichtig, wenn man sich das wie so eine geometrische Figur vorstellt, dann ist es aktuell irgendwie ein Dreieck. Du hast irgendwie die Maison als Dreieck und an jedem Schenkel hast du Acme, Dawn und The Gathering. Und alles spielt sich irgendwie gegenseitig die Bälle zu. Macht Neugeschäft, vernetzt, sorgt für Projekte, sorgt für Partnerschaften, sorgt für Miteinander, sorgt für Sympathie. Ist, so.
Und das heißt, es wird auch ein, später dann ein eigenes Gesicht geben für das neue Angebot unter Dawn.
Ja. Ja, also sowohl in Person ein Gesicht, aber auch wir werden, es wird Maison Dawn heißen, weil wir die Maison als Plattform sozusagen immer weiter stärken.
Ja.
Genau, es ist dann maison-acme.com, maison-dawn.com. Wer jetzt draufgehen soll, da gibt es noch nichts. Aber das ist die Logik dahinter und alle eint die Maison, weil die Maison auch der Ort ist, in dem sie sitzen, in dem sie arbeiten, in dem sie sich treffen, in dem sie miteinander auch auf Projekten wirken. Und das große verbindende Element und das der gemeinsame Nenner bin am Ende ich als Unternehmer, der diese Themen baut, also auch hinter Maison Dawn stecke schon ich. Aber ich habe einfach ganz oft festgestellt, dass ganz viele Briefings, die bei uns landen, noch gar nicht in der Lage sind, bei uns zu landen. Du kennst das selber. Also das ist Briefing nicht gut, die Strategie ist nicht ausgereift. Und gleichzeitig, aber auch ganz selbstreflektiert, finde ich, waren wir nie die Agentur David und Martin. Und ich glaube, dass die meisten Kreativagenturen es eigentlich nicht sind, die wirklich in der Lage ist, komplexe markenstrategische Arbeit zu machen. Weil es oft so Kreativstrategie ist, Kommunikationsstrategie. Aber an der Marke tiefer zu arbeiten, eben mit Gesellschafterstruktur, mit verschiedenen Departments, Interviews zu führen, einzukochen, zu separieren, was ist jetzt auch schon notwendig an der Transformation, was sind die Phasen dahinter. Das können die wenigsten Kreativagenturen, finde ich, weil sie automatisch immer sehr schnell in Kommunikation denken, in Operationalisierung denken, in Briefing denken, in wie sieht das im TV-Spot ausdenken. Aber eigentlich musst du erstmal darüber reden, wie fühlt sich das für die 300 Mitarbeiter an, die seit 40 Jahren in diesem Laden arbeiten, wenn der sich jetzt umbaut. Das ist ein ganz anderer Job. Wir werden nur das machen, bis zum Moment, wenn die Brand Identity steht und dann kann es sein, dass wir es weitermachen mit Acme, kann aber auch sein, dass wir Briefings schreiben für einen Pitch, kann aber auch sein, dass es irgendwer anders macht. Vielleicht begleiten wir es dann aber daraus noch weiter, also den transformatorischen Prozess, die Operationalisierung.
Aber es geht immer um Marke, ne? Also es hat keine anderen unternehmensstrategischen.
Also ausschließlich eine reine kleine Markenberatung aus dem Need heraus, dass wir gesehen haben, bei ganz vielen Briefings, die wir alle hier, auch die Zuhörer und Zuhörerinnen regelmäßig kriegen, es so ein Qualitätsgap gibt zu dem, was die Agentur eigentlich bräuchte, um auch einen besseren Job zu machen. Und das liegt ja nicht daran, dass die Kunden das nicht wollen. Die meisten Briefings, würde ich immer sagen, sind nach bestem Wissen und Gewissen geschrieben. Aber wenn du nur alle 5 Jahre ein Briefing schreibst, dann weißt du vielleicht nicht, wie es geht. Und dabei zu helfen oder einfach überhaupt erstmal über die Marke zu reden, dabei zu helfen, dass wir Dorn machen und dann entdecken.
Mhm. Das ist auch natürlich ein spannendes Feld, weil ich glaube, es ist natürlich auch kein großer Blue Ocean an der Stelle, weil es natürlich auch dadurch, dass den Agenturen der Exekutionspart jetzt durch KI mehr und mehr abgenommen wird, sich natürlich alle in der Wertschöpfung weiter nach vorne orientieren. Und ich sage mal, natürlich, es gibt viele, die haben sich immer nur ab Kreationsbriefing darum gekümmert. Es gibt aber auch heute schon viele Kreativagenturen, die sich um Markenpositionierung kümmern, auch gar nicht so schlecht, absolut, by the way. Da tummeln sich dann natürlich viele, ne? Und ich sag mal, das habe ich kürzlich auch gehört, es gibt ja jetzt auch viele, die sich selbstständig machen mit Strategieberatung oder mit Markenberatung und nur noch das anbieten, weil sie das Gefühl haben, die Kunden wollen diese Unabhängigkeit. Mhm. Und die Frage ist ja auch immer, ne, wie, natürlich hast du einerseits Angebot, aber andererseits gibt es eben die Chance, sich dann auch darüber zu verlängern, dann in Acme. Ne? Das ist ja klar, das ist ja auch unternehmerisch total sinnvoll, das so zu machen. Und da, glaube ich, da ist dann einfach spannend irgendwie, wie führt das denn jetzt zusammen? Aber ich glaube, auch das ist am Ende ein Ausprobieren, ein Gucken, worauf es hinausläuft.
Genau, das ist es. Auch da gab es jetzt irgendwie eine situative Opportunität, mhm, aus dem Setup heraus, das zu machen. Ich habe da Spaß dran. Ich habe auch die Anfragen zu diesen Themen. Wir haben ja vorher schon dazu gesprochen, was da so eine ist, so einen gemeinsamen Bekannten. Und wir haben da einfach Mandate, die halt bedient werden wollen. Und insofern denke ich mir, wieso nicht? Ja. Ist das ein Blue Ocean? Auf gar keinen Fall. Er ist aber auch nicht so red, wie er immer gemacht wird in meinen Augen. Also David und Martin war Vollgas Red Ocean. Da hat keiner auf eine Werbeagentur gewartet. So, ne? Das, der These will ich immer wieder sprechen, dass das, wenn jemand sagt, das geht nicht, will ich sagen, doch, das geht. Aber auch da, der Anspruch ist ja nicht, hier irgendwie ein neues Different zu bauen. Mhm. Finde ich eine der tollsten Markenberatungen, die es hierzulande gab. Mhm. Gibt es ja immer noch, heißt jetzt nur irgendwie anders. Aber das ist gar nicht der Anspruch, sondern der Anspruch ist, für die Anfragen, die wir da haben, ein gutes Produkt zu liefern. Mhm. Und vielleicht ist es ein, vielleicht ein drei, vielleicht ein fünf Mandanten, dann ist es auch total okay. Mhm. Und Briefings gibt es da draußen genug. Mhm. Man muss das Netzwerk haben, um an Briefings zu kommen.
Hast du recht, da sind wir wieder beim Netzwerk, ne? Das stimmt. Sag mal, was ich nochmal interessant finde, Thema Leadership, ne? Dass wir haben auch mal, also ich glaube, in Interviews habe ich gelesen, das hast du ja vorhin auch ein bisschen ausgeführt, ne, dieses, wir waren nicht paranoid genug.
Das ist ein Zitat von Mathis Schrader übrigens.
Aber du hast es gesagt.
Ja, aber also ich, also aber Mathis hat mir den Kopf, Mathis und ich waren vor eineinhalb Jahren essen in Hamburg abends.
Ja.
Und er hat das so gesagt, Martin, ihr habt, also als es so anfing, dass die Scheiße dampft, ja, ich kann es nicht anders sagen. Und Mathis meinte beim Abendessen, ihr habt eigentlich alles richtig gemacht, ihr habt eine Sache falsch gemacht, ihr wart nicht paranoid genug. Und der Satz ist mir, also genau so hat er es gesagt, ja, und das ist mir kleben geblieben.
Ja, okay, weil was man zunächst denken könnte, heißt, man vertraut den Leuten nicht mehr. Also das war so mein erstes Gefühl, als ich es las, dachte ich so, paranoid heißt, weißt du, hinter jedem Hügel steckt irgendwie eine Verschwörung oder einer, der es anders meint oder so. Du meintest es aber eher im Sinne von sich selbst hinterfragend, ne?
Also ja, und das schlau, Business und die Zuverlässigkeit des Marktes, die Zuverlässigkeit von Kunden. Mhm. Also wir waren so, wie gesagt, wenn du der What Goes Around, Comes Around Typ bist und immer sehr viel gibst, dann vertraust du auch darauf, dass Dinge zurückkommen. Und wir haben nicht paranoid genug gehandelt, wir haben uns zu sehr darauf verlassen, dass diese Dinge auch kommen. Mhm. Ja, das meint das.
Okay.
Also gar nicht. Ich könnte jetzt nicht sagen, wir haben aktuell, würde ich sagen, 8, 9 Marken in der Betreuung, für die wir arbeiten. Mhm. Ich kenne kein einziges Briefing. Mhm. Und ich bin da überhaupt, also weit weg davon, den Leuten nicht zu vertrauen. Mhm. Weil, und das, ich habe Stefan Maurer von Heberlein Maurer ja bei uns mit an Bord. Und das ist wahnsinnig erhellend. Ich stelle euch da mal vor. Mhm. Sehr schlauer Typ. Toller Podcast-Gast übrigens. Stefan hat das so schön gesagt. Zum Zeitpunkt, als er Heberlein Maurer seinen Anteil verkauft hat, hatte die Agentur etwa 6.000 Projekte in dem Jahr durchgesteuert. In 200 Mann-Laden, mhm, kommt das ja dann schnell zusammen, von klein bis groß. Und wir haben so darüber philosophiert, wie sehr er involviert war. Und er meinte, also ich habe ja nicht mehr den Anspruch, 100 Projekte überblicken zu können. Wie soll ich 6.000 überblicken? Du musst den Leuten vertrauen. Und das auch jetzt bei 20 Leuten. Ich maße mir nicht an, also ich könnte alle zu mir kommen noch mal fragen, aber ich kontrolliere nicht nach, weil wenn, dann, also wo fange ich an, wo höre ich auf?
Ja, total.
So, und das geht.
Ja, ich hatte auch noch so im Kopf, du bist ja irgendwie gastronomisch auch ein großer Fan irgendwie der Küche. Du hast da ja auch viele Praktika gemacht und immer wieder drüber geschrieben und auch erzählt. Und irgendwann hast du mal gesagt, Kim, ich fand das so geil, als ich da stand und der Typ hat gesagt, du, ich sage jetzt mal hier stellvertretend, du schneidest jetzt diese Gurke und du schneidest nur diese Gurke den ganzen Abend lang. Und zwar schneidest du sie genauso, wie ich sag, dass du sie schneiden sollst. Mhm. Und das ist natürlich total klares Bild und klar, dass du gerade in der Sterne-Gastronomie nur so arbeiten kannst, weil es halt so also auf jedes Detail ankommt. Ist das was, was sich auf die Arbeit in dem Bereich, in dem du jetzt bist, übertragen lässt? Oder ist es, schließt sich das aus, wenn es um a company making everything geht?
Also ich glaube, du brauchst gewisse Vorgaben, eher prozessual und identitär und im Anspruch. Also muss den Leuten den Raum geben, den Weg dahin, soweit es geht, selber zu gehen. Carsten Kühn sagte neulich zu mir, Ronbach, das fand ich sehr schön, der größte Vertrauensbeweis, den du Leuten geben kannst, ist Freiheit. Und das würde ich schon versuchen. Und das, denke ich, gelingt mir auch meistens gut. Nichtsdestotrotz hat auch Freiheit in einer Agentur natürlich gewisse Grenzen. Wenn du jetzt allen sagst, jeder darf von überall auf der Welt arbeiten und die müssten nie ins Büro kommen, baust du keine Kultur. Agenturarbeit funktioniert aber am Ende ganz stark über People-Business, über Kultur, über gemeinsam auch mit Pizza der linken Füße auf dem Tisch und irgendwie Cola in der rechten Hand, gemeinsam an Ideen zu arbeiten.
Und, ey, Cola, kein Drink mehr.
Ja, ich habe gerade kurz gezuckt.
Ja, Martin ist jetzt 41, haben wir alle mitgekriegt.
Vielleicht wollte ich Drinks sagen, aber
oh, gut,
okay. Passe mich auch der gesellschaftlichen Entwicklung an. Ja. Ich hätte vielleicht einen Drink in der Hand, aber in der Tat ist das auch bei mir weniger geworden, man wird ja älter. Nee, aber ich glaube schon, dass du den Leuten im Rahmen, so wie es für die Firma am besten ist, du musst als Firma definieren, was Themen wie Anwesenheit und so sind, weil man immer zuallererst an die Firma denken muss und nicht an das persönliche Individuum, weil wenn die Firma strauchelt, strauchelt auch das persönliche Individuum, das darf man immer nicht vergessen. Aber innerhalb des dann definierten Rahmens muss den Leuten alle Freiheit geben, die sie haben können und sollen und dürfen, damit sie dann den Weg selber finden können. Das finde ich schon, ja.
Martin, jetzt sind wir schon am Ende der Folge. Ich habe ja immer, ich habe vorhin auch gesagt, es geht dann immer so schnell. Und man
denkt,
man
nur über Gastfreundschaft
hätte noch, und Gastfreundschaft wollte ich auch noch. Aber du hast Gathering ja schon mit eingebracht und wir haben auch über Unreasonable Hospitality gesprochen. Also von daher haben wir es auf jeden Fall gestrichen. Was würdest du, weil also die Phase, die du beschrieben hast, inklusive jetzt auch des Neugründens und Neubauens und wieder eine Vision entwickeln, über die letzten 12 Monate, wahrscheinlich 12 bis 18 Monate, den Leuten mitgeben, weil da hören jetzt viele zu, die eben auch Unternehmer, Unternehmerinnen sind. Irgendwie, was hat dir ganz persönlich geholfen, das alles zu schaffen oder auch die Zeit zu überstehen?
Ich würde sagen, vor allem ein sehr intaktes privates Umfeld. Meine Frau war super supportive und da bin ich auch wahnsinnig dankbar für, weil das ist ja auch so ein Make-or-Break-Moment. Bei uns war das ein Make-Moment, also ganz klar. Wir sind viel stärker durch zusammengewachsen. Wir verstehen uns auch seit dem Neustart besser natürlich als in dem Jahr davor. Das war wahnsinnig intensiv, aber es hat ganz viel Positives für uns gehabt. Diese Transformation im Business. Also mein privates Umfeld hat mir geholfen. Frau, Familie, vor allem auch Freunde. Viele Freunde, die auch in dieser Branche sind, weil man einfach sich natürlich dann trotzdem kontextuell gut austauschen kann. Und am Ende ja auch ein intaktes Netzwerk, weil es ist schon wertvoll, wenn dir befreundete CEO einen sehr, sehr guten Insolvenzrechtler an die Hand gibt, wenn dir dein Steuerberaterin und dein Gesellschaftsrechtler auch trotz nicht bezahlter Rechnung weiter für dich arbeiten und das auch mit der neuen Firma tun, obwohl sie bei der alten noch einen Deckel haben. Und wenn Leute dir Geschäft auflegen und trotz Krise und Neubau und eventuellem Stigma sagen, wie Giuseppe, Christina oder Stefan Maurer oder Fabio, wir sind Teil deines Boards, was du da gerade baust. Und ich glaube, mein Netzwerk, da ist es wieder, hat mir da schon ganz doll durchgeholfen, im Privaten wie im Beruflichen. Und das rührt, glaube ich, daher, dass ich die letzten Jahre trotz aller auch punktuellen Großmäuligkeit, die möchte ich gar nicht abstreiten, am Ende mein Netzwerk immer sehr gut behandelt habe. Und da bin ich sehr froh, dass ich so getan habe, weil wenn ich das nicht gehabt hätte, würde ich da heute nicht stehen oder hier sitzen und nachher mit dir da stehen, ja, bei einem Brace.
Starkes Learning. Vielen lieben Dank, Martin. Hat Spaß gemacht. Danke, dass du trotzdem den Blick zurück, auch wenn das sicher schmerzhaft ist, nochmal gewagt hast. Aber ich finde, er macht so viel mehr von dem, was dann vorne raus passiert ist, inklusive der Learnings, anfassbar. Und das ist ja auch irgendwie das, glaube ich, was für die Menschen auch interessant ist.
Wenn ich da einhaken darf, der gehört dazu. Mhm. Also Punkt. Mich haben ganz viele gefragt, warum ich so offen damit umgegangen bin, auch in der Presse und überall. Weil es Quatsch ist, es nicht zu tun. Mhm. Mich nervt, das ist jetzt mein Plädoyer an alle, die hier zuhören, mich nervt, dass wir in so einer beschissenen, negativen Welt leben, wo alle dem anderen immer nicht mal das Schwarz unter den Fingernägeln gönnen, das über Erfolg irgendwie gelästert und über Misserfolg gelacht wird. Mhm. Ich verstehe das nicht. Und ich glaube, ich bin da super amerikanisch in meiner Denke. Und ich wollte das für mich einfach anders handhaben, anderen Umgang haben und wollte darüber auch draußen sprechen, weil ich weiß, dass es ganz vielen anderen auch gerade so geht und da vielleicht irgendwie auch, doofes Wort, so wenig Inspiration sagen, aber irgendwie ein Stück weit auch Vorbild sein, dass man auch mit Scheißsituationen gut umgehen und da auch Gutes rausziehen kann und nicht den Kopf in den Sand stecken und sich selber verstecken muss. Und das, finde ich, wird mir zu oft getan, weil jeder Angst hat vor Niederlagen und vor der Demütigung und der Negativität, die einem entgegensteht. Und ich kann sagen, ich kann an einer Hand abzählen, wie viele negative Kommentare ich bekommen habe in den letzten 9 bis 12 Monaten. Und finde ich, wenn man sich das Echo insgesamt anschaut, dann sieht man, dass die Welt doch nicht so doof ist, wenn man halt damit offen umgeht.
Sehr schön. Es gibt ein tolles Buch, Im Grunde gut. Vielleicht schaffen wir das ja, dass die Branche doch wieder im Grunde gut wird.
Wurdest du nicht dafür ausgezeichnet?
Neulich? Im Grunde gut?
Nee, für macht die Branche ein kleines Stückchen besser.
Ach so, ja, ich hoffe es. Wir alle hoffentlich. Ich danke
dir. Ja, aber Eva, danke dir.